Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute einmal mehr an meiner Seite Gerd Stegmeier. Moin Gerd.
Hi Luca. Hallo.
Während die deutsche Autobauer ja gerade irgendwie mit ihrem Geschäftsmodell so ein bisschen hadern, in Brüssel parallel noch die Antriebswende, sagen wir, verändert wird, geschliffen wird, machen sich viele in der Autoindustrie Gedanken, wie denn ihr zukünftiges Geschäftsmodell aussehen könnte und suchen da nach neuen Standbeinen. Wir haben es auch ja im letzten Jahr schon gehört. Da wollte ja beispielsweise der Porsche Holding Vorstand, dass Porsche sich doch ein drittes Standbein aufbaut, neben dem Autobauen auch ein bisschen in Defense geht. Und genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen und einen ganz speziellen Fall, nämlich noch was anderes, nämlich das Thema Software und wie das vor allem mit der ganzen Defense-Geschichte zusammengeht. Weil wenn wir uns überlegen, die Autobauer haben ja dann doch schon das ein oder andere Problem mit ihrer Software. Und was macht denn heute moderne Defense-Tech aus? Also diese ganzen Drohnen, die ganze Vernetzung zwischen den Maschinen etc. pp. Wie soll denn das alles funktionieren? Und jetzt kommen die Autobauer tatsächlich auf die Idee, dass die das machen, wenn sie selbstverständlich Produktionsanläufe verschieben. Spannend, finde zumindest ich. Und genau wie das funktionieren soll und kann, das wollen wir heute mit Jan Becker besprechen von Apex AI. Und warum? Weil Apex AI genau diesen Pivot schon gemacht hat oder zumindest gerade noch dabei ist und sich von dem autonomen Fahren, Software-Defined Vehicle, hinentwickelt zum Defense-Anbieter. Nicht wahr, Jan?
Ja, genau. Hallo Luca, hallo Gerd.
Genau, schön, dass du da bist, Jan. Wir haben ja vor einem knappen Jahr schon mal gesprochen miteinander. Damals ging es auch sehr viel um SDV. Aber kannst du mal erzählen, was war denn in den letzten 12 Monaten, was da passiert, dass ihr euer Geschäft auch so gedreht habt und warum kommt das auf einmal?
Also auch danke nochmal für die Einladung. Das Ganze geht ja eigentlich noch viel länger zurück. Ich habe meine Karriere angefangen, damals in Deutschland, autonome Fahrzeuge für die Dauerprobung bei Volkswagen gebaut, bin dann in die USA vor eigentlich genau 20 Jahren und habe dort an der Stanford-Universität an der DARPA Challenge mitgearbeitet. Die DARPA Challenge war ja ein Wettbewerb des Verteidigungsministeriums, um zu zeigen, dass autonome Fahrzeuge machbar sind. Wie gesagt, vor 20 Jahren. Und die Challenge war damals erst ungefähr 100 Meilen durch die Wüste zu fahren. Autonom, komplett fahrerlos. Und danach auch wieder knapp 100 Meilen durch eine städtische Umgebung zu fahren. Das war damals auf einer ehemaligen Air Force-Basis, die zu einer künstlichen Stadt umgebaut wurde. Daraus ist dann auch unter anderem Waymo entstanden, aus dieser Aktivität bei Google, was heute Waymo ist, bei Google. Das heißt, meine Erfahrung, meine Karriere über die letzten 20 Jahre geht eigentlich genau auf diesen Event zurück, der wiederum einen militärischen Ursprung hatte. Also zu zeigen, dass autonome Fahrzeuge machbar sind, auch für militärische Anwendungen. Daraus ist dann unter anderem auch eine Parallelaktivität entstanden, nämlich die Entwicklung von ROS, dem Robot Operating System, welches dann auch, also es ging so um 2010 ungefähr los, welches dann auch sehr, sehr schnell Traction in der Automobilindustrie, aber eben auch in der Verteidigungsindustrie gefunden hat. Es gibt heute Repositories mit ROS-kompatibler Software, die von den verschiedenen Verteidigungsministerien gepflegt werden. Also sind also die drei, kann man sich so vorstellen, sind die Treiber drin für Kameras, für LIDAR, für Sensoren und für Aktuatoren, die in der Verteidigungsindustrie verwendet werden.
Repositories, sollen wir vielleicht nochmal kurz erklären, kann man das mit Software-Bausteinen?
Ja, das ist ein Repository ist eine Sammlung von Paketen, die mit einer bestimmten Software kompatibel sind. In dem Fall ist es eben ROS. Also ROS selber ist eine Sammlung von funktionalen Software-Bausteinen, die in einem sogenannten Repository drin sind. Im ROS-Fall ist es frei und offen. Das heißt, jeder kann übers Internet darauf zugreifen, sich die Pakete runterladen. Genauso gibt es das dann eben auch in Firmen, wo die Systeme dann natürlich teilweise geschlossen sind. Genauso gibt es das Ganze dann auch für die Verteidigungsanwendungen. In dem Fall, das Ganze nennt sich dann ROS-M, ROS Military, gepflegt von dem US-Verteidigungsministerium. Aber genauso gibt es auch in Deutschland Systeme und Anwendungen, die ROS als Interface verwenden.
Verstehe.
War das dann eigentlich ROS und die autonomen Fähigkeiten fürs Militär, war das dann irgendwann Dead End abgeschlossen und Ding? Oder hat das jetzt weitergelebt und ihr wendet euch jetzt mit was Neuem zurück ans Militär?
Also das hat weitergelebt. Der Zwischenschritt ist ja dann, dass, als wir die Firma Apex AI gegründet haben, vor jetzt ungefähr 8 Jahren, wir ursprünglich mal auf ROS basiert haben, unsere Software, basierend auf der Beobachtung, dass unheimlich viele Firmen ROS für die Prototypenentwicklung verwenden, heute immer noch. Mhm. Dann aber häufig stecken bleiben, wenn es darum geht, diesen Prototyp in ein sicheres, zuverlässiges und zertifizierbares System zu überführen. Da kommen genau dann wir ins Spiel. Wir haben heute immer noch Software, die ROS-kompatibel ist. Das heißt, der Übergang von der Prototypen-Software zur Seriensoftware geht sehr einfach. Mhm. Und wir liefern dann ROS-basierend aber noch viel, viel mehr drumherum. Der ursprüngliche ROS-Kern sind vielleicht noch 10% unserer Software. Eine serientaugliche, zertifizierbare Software, ja, für den Serieneinsatz in eigentlich allem, was Software-defined ist. Wir sind ja inzwischen weit über die Kern-Automotive-Industrie hinausgewachsen. Wir liefern Software für Moya, für die Ride-Pooling-Robotaxis von Volkswagen. Mhm. Genauso aber auch für autonome Traktoren, beispielsweise Krone, Lemken, Echo hier in Deutschland. Und eben auch für Boote. Mhm. Wir arbeiten mit der Firma Brunswick in den USA zusammen, größter ziviler Yachthersteller. Und bringen da gerade autonomes Docking auf den Markt. Kann man seit etwa.
Das ist quasi Anlegen an das.
Genau, man fährt also, muss man sich so vorstellen, man fährt mit seiner Motorjacht in den Hafen hinein, sucht sich einen Anlegespot aus. Die sind häufig sehr eng. Gibt es Wind, Strömung. Als erfahrener Kapitän geht das natürlich, aber die unerfahrenen Kapitäne ecken dann schon mal irgendwo an und das ist dann bei Booten recht teuer. Und da kam die Firma Brunswick dann auf die Idee, das zu automatisieren. Die Marke, in der das launcht, ist übrigens Boston Whaler, so eine der meistverkauften Marken in den USA ist. Und da gibt es jetzt ein System, kann man sich eigentlich vorstellen, wie ein Einparkassistent beim Auto. Mhm. Es gibt rund um das Boot Kameras, gibt natürlich GPS, Unterwassersonar. Man hat dann ein Display, wie ein Infotainment-System. Da kriegt man dann die Outline des Hafens angezeigt. Man sucht sich dann den Spot aus, wo man hin möchte. Das Boot sensiert Hindernisse, sensiert auch die Hafenmauer. Und über die diversen Aktuatoren, also Antriebe, wird das Boot dann entsprechend gedockt, also eingeparkt. Das über diese eine Funktion hinaus hat in dem Fall Brunswick dann auch genau das eingeführt, was wir Software-Defined Vehicle nennen. Mhm. Ein Zentralrechner, eine Vernetzung der verschiedenen Sensoren mit diesem Zentralrechner, eine Verbindung ins Internet, sodass wir mit Brunswick dann auch nach Einführung dieser Erstfunktion, Auto-Docking, kann man übrigens bestellen als Simrad-Auto-Captain, seit etwa einem Monat. Mhm. Boote werden dann im Frühjahr ausgeliefert. Also wenn ihr demnächst in den USA ein autonomes Motorboot besitzen wollt, könnt ihr schon bestellen.
Ich habe mich da jetzt noch nicht so wiedergefunden, aber vielleicht kommt es irgendwann mal in einer fernen, glorreichen, güldenen Diamanten in Zukunft.
Aber was ich sagen wollte, ist, wir haben damit die Fähigkeit, und das passiert auch, nach dem Launch und Verkauf des Bootes Softwarefunktionen nachzuschieben, over the air, also die Funktionsfähigkeit des Bootes zu erweitern. Und das ist ja genau das, wo vor einem Jahr drüber gesprochen, was letztendlich die Kern-Value Proposition von Software-Defined Vehicles ist, dass der Wert des Systems nach Auslieferung über die Zeit wächst, dadurch, dass das System neue Funktionen beherrschen kann.
Genau, und wenn es denn dann gepflegt wird. Aber es würde mich trotzdem nochmal interessieren, weil wir, wie spielt das jetzt wieder zurück in diese Militärgeschichte rein, in diese Defense-Nummer? Ich finde, Defense ist ja auch immer so ein schöner Euphemismus für Krieg spielen oder tatsächlich Krieg einfach. Wie rührt das da rein? Du sagtest vorher, das kam ursprünglich mal aus dem Verteidigungsministerium, dann diese ganze Autonomie-Ebene für die Fahrzeuge. Wieso kam bei euch jetzt, wieso kommt gerade in der ganzen Autobranche, und ich würde euch trotzdem als Apex immer noch, weil ihr damit angefangen habt, vielleicht auch in der Autobranche der zuordnen, wieso versucht gerade die Autobranche da so rüber zu schielen Richtung Defense? Also gibt es da nicht genug große Hersteller und Unternehmen?
Ich kann jetzt erstmal für uns sprechen. Also bei uns laufen gerade mehrere Pfade zusammen. Der eine ist natürlich, wie wir vorhin sagten, dass ich vor 20 Jahren schon autonome Bodenfahrzeuge letztendlich fürs Militär entwickelt habe. Dann über genau die Brunswick-Aktivität sind wir vor etwa einem Jahr in Kontakt gekommen mit der US Navy, die nicht nur große Kriegsschiffe hat, sondern auch kleine Boote, die sie auch gerade ausrüsten mit Computern, Software, Connectivity, Sensoren. Und natürlich gesehen haben, dass wir da das sehr Interessantes auf den Markt bringen mit Brunswick. Und die dritte Aktivität, die jetzt, wie gesagt, zusammenfließen, ist gerade hier in Deutschland, dass wir in Kontakt gekommen sind, unter anderem mit dem Militär, die genau als Organisation vor einer Herausforderung stehen, die etwa dem entspricht, wo ich die Automobilindustrie vor 10 Jahren gesehen habe. Viele einzelne Fahrzeuge, die an sich schon natürlich Software und Rechner und Sensoren beinhalten, alles von einem Panzer über einen Truppentransporter, über ein Bodenfahrzeug, über die Infanterie, die da auch schon mit Tablets ausgestattet ist und eben auch über Boote. Aber diese Systeme, also Fahrzeuge zum Beispiel, sind in der Regel proprietär hergestellt, nicht vernetzt miteinander, haben proprietäre geschlossene Schnittstellen, können also nicht miteinander sprechen. Und ja, das ist das, wo ich etwa die Automobilindustrie vor 10 Jahren, so 2015, 16 gesehen habe.
Also praktisch das Gleiche, was vorher im Auto vorgeherrscht hat, innerhalb des Fahrzeugs, siehst du jetzt bei verschiedenen Komponenten beim Militär, also dass das miteinander sprechen muss, vernetzt werden muss.
Aber nicht nur im Fahrzeug, sondern auch die Fahrzeuge miteinander. Genau. Also ihr erinnert euch bestimmt, vor 10 Jahren hat jeder über K2K, K2Infrastructure, K2X gesprochen. Letztendlich haben sich diese ganzen Initiativen weitestgehend totgelaufen und inzwischen geht alles über die Cellphone-Connectivity in die Cloud und dann findet die Vernetzung über die Cloud statt. Mhm. So hat sich das Auto entwickelt. Das ist natürlich beim Militär noch ein bisschen anders, weil ein Kommunikationskanal alleine nicht reicht. Einen kann man sehr leicht stören und dann ist die Kommunikation auch wieder tot. Das heißt, da gibt es mehrere Kanäle, alles von Satellitenkommunikation über Funk, über proprietäre Systeme und natürlich Kabel.
Mhm. Du hast als großen Meilenstein ja schon eigentlich quasi auf der Reise zum Software-Defined Vehicle diese Zentralrechnerarchitektur angesprochen. Bei den Autos war ja, soweit wir das wissen, Tesla mal so Vorreiter. Mhm. Die haben angefangen mit einem Rechner fürs ganze Auto. Sind die Kollegen von Tesla da eigentlich noch Benchmark oder haben die anderen aufgeholt, überholt?
Die anderen haben auf jeden Fall aufgeholt. Ich sehe da so drei große Cluster. Natürlich die Westküsten-OEMs in den USA. Also ich lebe ja in Palo Alto. Da sind Tesla, Lucid und Rivian. Das sind das eine Cluster. Dann natürlich die chinesischen Hersteller. Da haben wir auch ja schon ganz häufig drüber besprochen und ihr drüber berichtet. Und dann die eher traditionellen Hersteller, sowohl in Deutschland als auch in den USA an der Ostküste, also die Big Three in Detroit. Das sind so die drei Cluster. Genau richtig, wie du sagst, Tesla ist da vorangeschritten, hat sich sehr, sehr früh in AI investiert. Letztendlich dann nicht nur eine Architektur, waren die ersten mit der Zentralrechnerarchitektur, sondern auch dann schnell weg von Nvidia eigene SoCs, eigene Rechner gebaut, die dann wiederum auf ihre eigenen AI-Algorithmen optimiert waren. Dann kamen so in der, wenn ich mal die Historie zurückverfolge, die chinesischen Hersteller mit Zentralrechnerarchitekturen auf den Markt. Für die natürlich sehr leicht, weil sie nennen das Greenfield, also auf der grünen Wiese, angefangen haben. Letztendlich, was das bedeutet, sind, sie haben Autos ohne existierende Komponenten von Grund auf neu konstruiert. Aber eben auch die entsprechende EE-Architektur, also die elektrische Hardware- und Software-Architektur neu aufgebaut, teilweise auch kommend aus der Consumer Electronic. Also ich denke da an Xiaomi zum Beispiel. Und das ist natürlich leicht. Ich baue erstmal nur wenige Fahrzeuge. Software ist ja never finished, das heißt Software wächst weiter mit den Fähigkeiten, genau wie bei dem Boot. Und wenn ich jetzt nicht Jahrzehnte, Jahrhunderte Historie habe und meine etablierten Supply Chains und Tier-One-Hersteller, wie das natürlich in Deutschland sich über die Jahrzehnte sehr aus Kostenoptimierungsgründen sehr stark etabliert hat, dass ein Großteil der Wertschöpfung von den Tier-Ones kam. Das hat China von vornherein umgedreht. Zumindest bei den führenden Luxusherstellern haben die ganze Softwareentwicklung in-gesourced, genau wie Tesla und genau wie dann eben auch Rivian und Lucid, die auch mit Zentralrechnerarchitekturen auf den Markt gekommen sind. Wenn du mich fragst, wer ist führend, ich würde sagen, aus Architektursicht Rivian. Die sind schon bei ihrem ersten Fahrzeug mit einer sehr schlau aufgebauten Zonenarchitektur auf den Markt gekommen, die sie jetzt nochmal mit der zweiten Generation nochmal optimiert haben. Inzwischen ist BMW mit der neuen Klasse natürlich auch nachgezogen. Leicht andere Zonenarchitektur, glaube, das ist jetzt eher Geschmackssache, was da besser ist, aber das ist schon auf dem gleichen Niveau.
Und grundsätzlich gibt es dann noch einen großen Unterschied. Also warum hat Tesla nur einen Rechner und die anderen haben mehrere? Das ist ja das, was man vordergründig sofort irgendwie beobachten kann.
Das ist das, was ich meinte mit Geschmackssache. Ob ich jetzt Infotainment, also es gibt ja immer zwei große Domänen, die rechenintensiv sind im Fahrzeug. Das eine ist das Infotainment-System, wo die ganzen Consumer-Funktionen, die man also als Mensch dann auch übers Interface direkt wahrnimmt, ablaufen. Wie Radiofunktion, Navigation, das ganze Infotainment, da werden ja die Filme für die verschiedenen Displays gerendert zum Beispiel. Sehr rechenintensiv, brauche ich ja parallele Rechenarchitekturen wie GPUs für. Genauso aber auch das ADAS oder AD-System, also das Level 2, 2 plus 3 System, was in den Fahrzeugen läuft, ist auch sehr rechenintensiv. Mhm. Ob ich das jetzt auf einem Rechner oder auf zwei mache, ist eine Frage der Architektur. Ich glaube jetzt nicht, dass sich da schon rauskristallisiert hat, was jetzt die idealere Architektur ist.
Ist es echt so? Ich hatte den Eindruck, als dann mir das erste Mal so eine zonale Architektur vorgestellt wird, war ich im ersten Moment, weil es von etablierten Herstellern auch, also abseits von Rivian kam, dachte ich so, es ist die geheime Rolle rückwärts wieder zu vielen 100 Steuergeräten langsam wieder aufbauen. Es sind ja am Ende ist jedes Steuergerät ja auch ein kleiner Computer, der aber halt nicht viele Aufgaben übernimmt, sondern nur eine einzelne. Aber bei den zonalen eben, was ist denn der Vorteil jetzt, den man da speziell sehen könnte?
Also der Vorteil ist natürlich Gewichtskabelbombenoptimierung. Ich habe den Rechner nahe an den, also in Zonen kann man sich wie geografische Zonen vorstellen. Also ich teile das Fahrzeug in 2, 3 oder 4 Bereiche auf. Vorne, hinten links, hinten rechts zum Beispiel. Und habe dann eine Zone für jeden Bereich und dann kann ich natürlich mit sehr kurzen Kabeln und vielleicht auch geloopten Kabelbäumen das Gewicht und damit natürlich auch den Verbrauch optimieren.
Keine funktionalen Zonen, wie wir das dann bei einer Domäne beispielsweise hätten, sondern tatsächlich eine, kann man das Geograph, Lokale, wie auch immer man das nennt. Also da gibt's, es geht wirklich um Standorte im Auto, wo
da gibt's, ich diese. Da gibt es in der Tat beide Ansätze. Was ich jetzt im Moment aus meiner Sicht rauszukristallisieren scheint, sind eher diese geografischen Zonen.
Okay, verstehe. Und wenn wir jetzt das Software-Defined Vehicle sehen, welches ist denn da am zukunftssichersten aktuell aufgestellt in deinen Augen? Also sind es diese zonalen Architekturen, sind es die Zentralrechner-Architekturen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was würdest du, auf welches Pferd würdest du setzen?
Also ich antworte mal indirekt. Ich glaube nicht, dass es da eine Lösung über alle Hersteller gibt. Jeder Hersteller ist anders und jeder Hersteller adressiert einen anderen Markt. Wenn ich nur ein oder zwei Fahrzeuglinien habe, muss ich mich anders aufstellen, als wenn ich nehme jetzt das Beispiel Volkswagen, größter deutscher Autohersteller. Wenn ich alles habe, von Kleinwagen bis in das Luxusfahrzeug, wo ich extrem kostenoptimiert in den Kleinwagen wenige Funktionen reinbringen muss, ist es natürlich anders, als wenn ich ein High-End-Luxusfahrzeug anbiete, wo ich in dem Bereich natürlich auch Rivian, Lucid, Tesla sehe oder auch so eine S-Klasse oder einfach ein High-End-Fahrzeug, wo der Kunde hunderte von Funktionen erwartet, die in dem Vorgängermodell auch drin waren. Brauche ich viel mehr Rechenleistung, brauche ich viel mehr Sensoren. Das erfordert leicht andere Architekturen, natürlich andere Software als der Kleinwagen. Mhm. Idealerweise, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Hardware eingehen, idealerweise habe ich meine Software so konstruiert, dass ich die extrem modular habe. Das ist gerade auch eine Anforderung, die wir wieder bei den Verteidigungsanwendungen sehen. Extrem modular habe, sodass ich dann eine Wiederverwendbarkeit dieser Softwaremodule über die gesamte Modellpalette habe. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Das verstehe ich. Aber trotzdem, weil du es jetzt angesprochen hast, du hast einen Volkswagen-Konzern beispielsweise, der versucht mit kleinen, günstigeren Autos trotzdem Geld zu verdienen. Und du hast einen Tesla, der versucht mit teilweise ja auch vergleichsweise günstigen Autos, zumindest wird es so dargestellt, zu arbeiten. Und der setzt auf den Zentralrechner. Aber was ist denn jetzt die günstigere Alternative? Ist der eine Computer, der alles kann, billiger? Oder sind die 3, 4, 5 Computer, die miteinander sprechen und damit dann vielleicht fast alles können? Was ist da günstiger?
Die Frage ist, wie ich skalieren kann. Wenn ich einen Rechner habe, brauche ich für den Kleinwagen natürlich einen kleinen Rechner, den ich kostengünstig einkaufen oder herstellen kann. Und für den großen, das große Fahrzeug, einen großen Rechner, der all das leisten kann, was ich in einem großen Fahrzeug funktional darstellen muss. Wie gesagt, vom Video-Rendern über zig große Bildschirme, was natürlich viel mehr Video-Rendering-Rechenleistung braucht, als wenn ich im Kleinwagen nur ein Mini-Display vorne habe, wo gerade mal mein Navigationssystem läuft. Das heißt, wenn ich nur einen Rechner habe, muss dieser Rechner skalieren. Mhm, wenn ich mehr Rechner habe, kann ich über die Anzahl der Rechner skalieren.
Mhm. Aber ist es denn möglich, also in meiner Wahrnehmung ist ja so, bestimmte Anforderungen haben ja Kleinwagen auch, aber kleiner. Also zum Beispiel Assistenzsysteme, bestimmte sind vorgeschrieben. Mhm. Für ein großes Fahrzeug will ich halt das ganze Packung und will vielleicht Level 3 haben. Mhm. Das heißt, die Module müssten ja eigentlich, oder man müsste vergrößern, die Fähigkeiten vergrößern innerhalb der Domäne, praktisch horizontal. Also würde das dann bedeuten, dass wenn man Domänenarchitektur nimmt mit mehreren Rechnern, dass man die dann alle skalieren muss, wenn man eine größere Modellpalette hat, oder?
Gegebenenfalls, ja.
Ja, okay.
Aber wir sehen, also was wir wirklich im Markt sehen, ist der Ansatz, immer mehr auf einen Rechner zu packen.
Mhm.
Wir sind auch gerade mit einem Partner unterwegs, wo wir die Software zuliefern für einen Zentralrechner, der dann Infotainment und ADAS in einem Rechner beinhaltet.
Verstehe.
Die Herausforderung auf Software-Seite ist dann, dass du natürlich eine Trennung des Infotainment-Systems und des sicherheitskritischeren ADAS-Systems oder AD-Systems haben musst. Wir nennen das dann Mixed Criticality, dass auf einem Rechensystem laufen verschiedene Anwendungen mit unterschiedlichen Kritikalitätsanforderungen. Mhm. Das bezieht sich dann auf die funktionale Sicherheit. Dazu kommt natürlich noch, dass in so einem Infotainment-System auch natürlich offene Schnittstellen sind. Wi-Fi-Hotspot, Bluetooth, dass ich mein Telefon verbinden kann. Das sind aus Sicherheitssicht Einfallstore für Angriffe von Hackern zum Beispiel. Genauso der USB-Anschluss, mit dem ich mich dann mein Telefon eben nicht nur zum Laden, sondern auch zur Wiedergabe verbinden kann. Das heißt, wir müssen das nicht nur aus funktionaler Sicherheitssicht, sondern auch aus Cybersecurity-Sicht, also gegen Hackerangriffe, voneinander trennen. Das ist so eine der Herausforderungen, die wir haben, wenn wir auf einem System laufen. Aber das ist alles lösbar. Also genau genommen haben wir das gelöst.
Ja, nochmal ganz kurz für mich auch zum Verständnis. Diese ganze Software-Defined-Vehicle-Geschichte und die zonalen Architekturen, sind die eigentlich inspiriert vom autonomen Fahren schon damals gewesen? Oder hat man gesagt, es wird immer mehr Software geben im Auto, ich muss immer mehr Elektronik verwalten und deswegen mache ich lieber so eine Struktur?
Das ist das Letztere. Also als wir vor 20 Jahren autonome Fahrzeuge entwickelt haben, haben wir letztendlich ein Serienfahrzeug genommen, haben entweder Stellmotoren an die Aktuatoren gebaut, um das Fahrzeug ansteuern zu können. Oder wir haben, wenn das mit dem Hersteller zusammen war, diese Schnittstellen letztendlich auf Datenbus- und Software-Ebene freigeschaltet bekommen, haben dann erstmal Hochleistungsrechner in den Kofferraum gestellt, mit extra Stromversorgung, mit direkten Leitungen zu den Sensoren und haben dann auf völlig getrennten Rechnern entwickelt. Dann kam die Phase, wo das Ganze dann von der Entwicklung in die Serienentwicklung und dann in die Serieneinführung ging. Und dann musste man natürlich sehen, wie bringen wir das kostengünstig im Fahrzeug unter. Und dann gab es in der ersten Phase eigentlich immer eigene ADAS, AD-Rechner. Und jetzt kommt die Phase, wo die teilweise auch verschmelzen in diesen Zentralsteuergeräten, die beides können, Infotainment und ADAS.
Ja. Wenn wir uns wieder den Blick gerade hinwenden Richtung Militäranforderungen und sowas. Du hast gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Kritikalitäten. Ich stelle mir vor, bei so einer Militäranforderung ist die nochmal, ich hoffe es, den Leuten zuliebe, die damit umgehen müssen, nochmal 2, 3, 4 Stufen höher. Wir reden beim Auto ja häufig von dem Thema Safety, seltener von Security, also gerne auch dann nochmal von deinen Definitionen dazu zu den beiden Themen. Im Militär würde ich sagen, ist aber das Thema Security nochmal auf einem anderen Level, weil das Potenzial, dass ein Angreifer rein will, ganz aktiv einfach höher ist.
Die Anforderungen sind in der Tat bei beiden Systemen sehr hoch. Und wie man das Ganze dann technisch löst, sowohl auf Functional Safety Sicht, also bei der funktionalen Sicherheit, als auch auf der Cybersecurity Seite, die Anforderungen sind schon ähnlich. Mhm. Es gibt in beiden Domänen Normen, beispielsweise für die funktionale Sicherheit im Auto, ist das die ISO 26262. Mhm. Es gibt genauso eine Norm für Software, funktionale Sicherheit in den Militäranwendungen. Das ist dann die DO178C zum Beispiel. Die kommen aber beide aus einer sogenannten übergreifenden Norm. Das ist die IEC 61508, so das Konzept erstmal sehr ähnlich ist und dann für die unterschiedlichen Domänen werden für die Teile, wo die Anforderungen unterschiedlich sind, dann wird da eine eigene Implementierung nochmal gebildet. Mhm. Das heißt aber, die Grundanforderung, die Verfahren, letztendlich steht ja in der Norm drin, was sind die Verfahren, die sich aus jahrzehntelangen Best Practices entwickelt haben, wie ich die Sicherheitsanforderungen bestmöglich erfüllen kann. Davon kann ich auch abweichen. Ich sollte aber einen Grund haben, damit den ich auch argumentieren kann. Dann kommt letztendlich ein Auditor und guckt dann auch, ist das alles plausibel. Also wir machen das zum Beispiel mit dem TÜV Nord hier in Deutschland. Mhm. Das heißt, die Verfahren sind ähnlich. Die Anforderungen, letztendlich die Höhe der Sicherheit, die ich erreichen muss, die definiert sich aus der Kritikalität. Heißt, wenn ich ein fahrerloses Fahrzeug habe, was ist so der Worst Case, der passieren kann, wenn das nicht tut, was es soll?
Mhm. Ich würde sagen, wenn es nicht tut, was es soll, ist es ein schlimmer Fall. Noch schlimmer fände ich, wenn es auf einmal von jemand anderem gelenkt werden könnte,
aber das
gar nicht mehr tut, was es tun können sollte.
Aber das Potenzial habe ich natürlich bei Fahrzeugen genauso. Waymo skaliert inzwischen, was toll ist, auf Tausende, Zehntausende von Robotaxis, die heute schon in amerikanischen Städten Millionen von Rides abgeliefert haben. Wenn ich da so eine ganze Flotte hacken würde, rein hypothetisch, habe ich natürlich auch einen sehr großen Impact.
Ja, absolut.
Das heißt, das ist genauso ein Target wie jetzt ein Militärsystem.
Ja, zumal sind wir ja dann auch wieder im Bereich hybride Kriegsführung und dann ist
liest
der Unterschied
heute, zwischen, heute schon in den Zeitungen, dass es Angriffe auf Wasserwerke gibt, auf einfach kritische Infrastruktur, Stromversorgung, Datenleitungen, Datenleitungen, die im Meer liegen. Da befinden wir uns heute schon. Ja. Leichtsinnig zu glauben, dass das nicht täglich heute passiert.
Also obwohl es zivile Anwendung ist, ist trotzdem militärisches Ziel im Zweifel. Genau.
Ja. Jetzt habe ich verstanden, dass es doch ähnlich ist. Das klingt ja im ersten Moment dafür, dass die Autoindustrie, die ja gerade im Prinzip händeringend danach sucht, irgendwie wieder Geld zu verdienen, mehr Geld zu verdienen, dass das schon ein cleverer Schachzug ist, sich in Richtung Defense zu entwickeln. Ist es in deinen Augen tatsächlich so, dass es ein gutes Ding ist für die Autoindustrie? Ich meine, ihr habt es ja auch gemacht, oder? Sagst du, sie sollen alle rausbleiben, weil dann bleibt mehr Kuchen für dich?
Also ich glaube, das sind unterschiedliche Kuchen. Es gibt natürlich auf der einen Seite die Anforderungen, die Hardware, also die physikalisch produzierten Systeme, Panzer, Fahrzeuge, was auch immer, wieder hochzurampen. In den letzten 20 Jahren hat Deutschland und viele der westlichen Länder die Anzahl der Militärsysteme sehr stark reduziert. Die müssen gefertigt werden. Fertigung ist personal- und materialintensiv. Da müssen teilweise die Supply Chains wieder aufgebaut werden. Und da hat natürlich die Automobilindustrie schon etablierte Supply Chains. Inwieweit die jetzt anwendbar sind auf die Fertigung von Militärsystemen, kann ich nicht beurteilen. Da werden andere Stähle verwendet, andere Fertigungsverfahren verwendet. Die Anforderungen sind ungleich höher aus Hardware-Sicht. Ich glaube, da ist die Industrie gerade selber dabei, herauszufinden, wo die Anwendbarkeit ist. Wir kommen ja rein aus der Software-Sicht. Wir haben etablierte Baukästen für Software-Defined Vehicles, die wir, haben wir jetzt in den letzten paar Monaten gelernt, sehr, sehr gut auf Software-Defined Defense-Herausforderungen anwenden können.
Verstehe. Ist aber jetzt aus deiner Sicht, ich meine, ihr werdet es auch für euch analysiert haben, ist da das einfach auch das finanzielle Potenzial drin überhaupt? Diesen Lochfraß, den es letztendlich in den Umsätzen und in den Erlösen gerade bei den Herstellern und bei den Zulieferern gibt, das zu lösen? Oder ist es sogar viel mehr Geld, was man hätte zivil niemals erreichen können? Also ist das wirklich so eine Cash-Cow, die mit da in Staatsgeld liegt?
Auch da kann ich jetzt wieder für die Hardware-Hersteller nicht sprechen. Was ich beobachte ist, dass die Herausforderungen sehr, sehr groß sind. Wir haben eine aktive Bedrohung als Land, als Kontinent aus dem Osten. Ich beobachte, und ich bin jetzt, wie gesagt, in dem Thema etwa seit einem Jahr drin, ein riesiges, gewachsenes Potenzial an Willen, diese Lösung bereitzustellen, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft, als auch auf der Militärseite, was letztendlich zur Folge hat, dass es gerade am Geld nicht mangelt, das ist gut, es mangelt an den Lösungen, weil genau wie in der Automobilindustrie, ich denke, meine Beobachtung ist so, wir sind aus Software-Sicht auf Militär-Technologie-Seite etwa da, wo die Automobilindustrie vor 10 Jahren war. Proprietäre Systeme, geschlossene Schnittstellen, die teilweise aufgebrochen werden müssen. Die Systeme reden nicht miteinander. Das ist aber nötig, um die Effizienz von Militärsystemen zu steigern.
Aber sind die Autohersteller dann dafür die richtigen? Weil die kriegen ja bei ihren Autos das auch nur so bedingt hin. Und also für mich stellt sich da einfach die Frage, du hast vorhin schon gesagt, wir haben Waymo beispielsweise, ist ein US-Hersteller. Das ist aktuell ja auch nicht alles nur lustig, was da Richtung Europa rüberkommt an Aussagen und an Wünschen und Anforderungen. Wir sehen in China, wo auch schon sehr, sehr viel automatisiertes Fahren läuft. Und wir sehen Europa, wo wir zwar ein ganz tolles Level-3-System haben von dem einen oder anderen Hersteller, aber das ist halt nur Level 3. Und das ist halt irgendwie alles anders. Und auch nur nicht so weit. Ist es wirklich in der Lage, also auch, dass man sich dann eigenständig eine eigene Lösung aufsetzt, die man dann nutzen kann? Und auch, also geht das?
Also bei eigener Lösung meinst du jetzt, dass Deutschland oder Europa?
Ja, oder genau, dass man irgendwie so ein European-Based-Ding hat. Ich meine, mit eurer Firma, mit Apex AI, ist man ja eh schon in so einem transatlantischen Ding. Ihr seid ja US-based eigentlich, wenn ich es richtig weiß. Oder ihr habt auch Dependancen hier in Deutschland.
Also unser Footprint ist in der letzten Zeit in der Tat in Deutschland so stark gewachsen, dass unser Team inzwischen in Deutschland größer ist. Wir haben auch eine eigene Niederlassung sowohl in Stuttgart als auch in München. Wir bedienen vor allem aus Defense-Sicht die deutschen Kunden, die europäischen Kunden, aus München heraus. So dass wir aus der Sicht für den deutschen Markt eine deutsche Firma sind.
Okay.
Deine Frage war aber, wird es eigenständige deutsche, europäische Lösungen geben für die, ich nenne es jetzt mal Vernetzung von Systemen? Absolut ja. Wobei die Interoperabilität natürlich mindestens innerhalb der EU und innerhalb der NATO gegeben sein muss. Da gibt es auch NATO-Standards für, wie Systeme miteinander reden. Die sind allerdings zum Teil auch noch nicht implementiert.
Ja, die funktionieren ja auch zum Teil auch, oder zu großen Teil nicht. Also wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, es gab diese Medienberichterstattung darüber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo es war, aber ich habe das auch damals gehört, dass da ging es um die Militärausgaben unter anderem zwischen NATO und der russischen Seite, und dass die NATO signifikant viel Geld ausgibt. Und die Russen scheinbar weniger. Ich finde es immer schwierig, solche Bewertungen dann, wonach macht man das fest? Also man guckt ja nicht bei Putin in die Bücher tatsächlich. Und das ist aber einfach ineffizient, ist, weil halt der Franzose will seinen eigenen Superhubschrauber, der Belgier auch, der Deutsche sowieso, und hat sich aber irgendwie auf ein anderes Kommunikationssystem eingeschossen, auf ein anderes Bediensystem, Interface, hast du nicht gesehen. Und deswegen reden die doch nicht miteinander, deswegen können die doch nicht sagen, gib mir mal kurz dein Auto hierfür, dafür, dein Fahrzeug, damit wir das bei uns einfach nutzen, sondern das läuft halt alles so ein bisschen nebeneinander.
Genau, und das ist genau die Opportunity für uns, mit den existierenden Baukastensystemen, Software-Baukastensystemen, die wir für die Auto- und Mobilitätsindustrie entwickelt haben, die ja heute schon, das haben wir ja am Anfang besprochen, über mehrere Domänen hinweg läuft. Also wir sind heute in Straßenfahrzeugen, in Offroad-Fahrzeugen, in Schiffen. Wir haben Drohnenaktivitäten, die noch nicht in Serie sind. Das heißt, wir sind heute schon auf Straße, Offroad, Wasser und in der Luft unterwegs. Das sind genau die Domänen, die natürlich im Militär auch eine Rolle spielen. So ist ja auch die Bundeswehr letztendlich aufgestellt. Und was wir jetzt, in den militärischen Anwendungen haben, ist, wir haben geschlossene Systeme. Jeder Hersteller baut ein Schiff, ein Panzer, ein Flugzeug,
aber,
was auch
aber
immer.
Aber dir geht es halt darum, da ist dann, Rheinmetall oder wie sie alle heißen, ich bin Hensoldt, keine Ahnung. Es gibt ja unzählige dieser Firmen, um da jetzt nicht irgendwie Werbung machen zu wollen. Aber die bauen quasi immer ein geschlossenes System, so wie man das halt früher gemacht hat, weil das die Anforderung war von dem jeweiligen Militärapparat. Aber da wird ja jetzt nicht ein neuer Wolf erfunden, sondern das ist ja der alte von früher, den jetzt irgendwie pimpen müsst mit Software und sowas. Ist das denn überhaupt darstellbar? Ist das denn auch umsetzbar?
Ja, wir haben ja genau mit der Unterstützung von alten, also Legacy-Systemen in der Automobilindustrie sehr viel Erfahrung gesammelt.
Ja, aber nicht wirklich gute, deswegen bin ich so skeptisch und vorsichtig bei der ganzen Sache.
Aber aus Software-Sicht können wir in der Tat, also ich mache es jetzt mal konkret technisch, können wir in der Tat verschiedene alte und neue Bussysteme, sowohl im Fahrzeug, sondern in der Regel kabelbasiert, als auch zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugen und der Cloud darstellen. Wenn ich jetzt mal so eine Robotaxi-Anwendung nehme, der wir gerade in Serie gehen, da läuft dann über so eine Cloud-Verbindung das Routing, also wo sollen die Fahrzeuge hinfahren. Ich muss eine ganze Flotte koordinieren. Da laufen die Bezahlsysteme drüber. Da laufen Videostreams drüber, wo sich dann ein Operator auf das Fahrzeug draufschalten kann. Da sind diverse verschiedene Protokolle, die wir als Baukastensystem unterstützen. Ähnlich läuft es dann in den Verteidigungsanwendungen natürlich auch. Ich möchte Daten von einem Radar nehmen, ich möchte Daten von einem Fahrzeug nehmen, ich möchte die auf dem Tablet darstellen, damit der jeweilige Operateur die Wahrnehmung hat, was um ihn herum passiert. Ich möchte genau wie bei einer Fahrzeugflotte, eine Steuerung aus einem Kommandozentrum haben, wer was wo tun soll. Anders als das vielleicht der einzelne Operateur mit seiner viel beschränkteren Sicht tun würde, wenn er das selber entscheidet. Das erhöht natürlich die Effizienz. Das habe ich jetzt einmal innerhalb einer, also diese Herausforderung habe ich innerhalb von einer Teilstreitkraft. Also das Heer möchte natürlich die verschiedenen Heeressysteme koordinieren. Im nächsten Schritt habe ich das dann über die Teilstreitkräfte hinaus. Also Bodenfahrzeuge mit Luftfahrzeugen koordinieren. Passiert ja heute schon im Kleinen in der Ukraine, dass unten irgendwo ein Bodenroboter fährt und oben drüber eine Drohne fliegt, sieht man ja täglich auf YouTube. Das natürlich dann ausgedehnt auch auf die großen Systeme. Ich habe ja nicht nur kleine Bodenfahrzeuge und kleine Drohnen, sondern auch bemannte Boden- und Luftfahrzeuge. Und dann im nächsten Schritt natürlich, das ist genau das, was du vorhin ansprachst, Luca, über die verschiedenen Länder hinaus. Ich habe, 27 NATO-Länder, 20 NATO-Länder, die zum Großteil auch ihre eigene Industrie haben, die eigene Systeme entwickeln. Wir haben schon mit unheimlich vielen dieser Hersteller gesprochen. Bei vielen ist eine Bereitschaft da zu kollaborieren und die Schnittstellen dann zu öffnen. Dokumentiert sind es ja ohnehin. Und was wir bereitstellen, sind diese Software-Bausteine, die es ermöglicht, über die verschiedenen Systeme hinaus gemeinsam zu kommunizieren.
Das verstehe ich, ich finde es auch nachvollziehbar. Beim Militär denke ich aber irgendwie, oder andersrum, aus der Autoindustrie höre ich ganz oft und kriegt man immer wird immer wieder die Diskussion aufgemacht mit Make or Buy. Wir haben das gesehen, was passiert, wenn dann ein Konzern wie VW sagt, wir machen mal Make, dann läuft es nicht nur gut und dann muss man doch wieder zukaufen. Im Militär würde ich sagen, ist man ja noch viel zwingender oder ist der Wunsch wahrscheinlich noch größer, auf Make zu setzen anstatt auf Buy. Wenn sie zu euch gehen, wenn jetzt, keine Ahnung, Rheinmetall oder wer auch immer zu euch kommt, dann müssen die ja kaufen. Wollen das, kann man das wollen? Beziehungsweise auch grundsätzlich dass dieser Hersteller von einem Produkt aus so vielen kleinen Bausteinen dann besteht, muss es nicht alles viel zentraler sein, auch was die Anforderungen angeht?
Aber genauso ist es ja. Der Staat ist ja letztendlich, in dem Fall die Bundeswehr als Beispiel, ist natürlich der Anforderer. Die Bundeswehr hat aber keine eigene Softwareentwicklung, keine eigene Hardwareentwicklung. Die Bundeswehr baut keine eigenen Fahrzeuge und auch keine eigenen, eingeschränkt schon, also es gibt eine IT-Gesellschaft der Bundeswehr, aber keine großen Softwaresysteme, die betreiben die dann.
Ja.
Das heißt, der Staat in dem Fall ist der Anforderer und diese Anforderungen müssen umgesetzt werden. Jetzt gibt es natürlich Anforderungen, wie ich muss innerhalb von wenigen Jahren, weil es eine Bedrohungslage gibt, die noch vor kurzem noch nicht da war, die Anzahl der Systeme hochfahren. Das heißt, ich muss bauen, was ich heute schon bauen kann. Ich muss aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass diese Systeme, die ich heute baue, dann miteinander sprechen. Und das ist das Problem, wo wir reinkommen, mit existierenden und neuen Softwarepaketen, die dafür sorgen, dass diese Systeme miteinander reden.
Was mich dabei noch interessieren würde, wir haben ja jetzt viel über die Autoindustrie gesprochen, wie sie sich dem Thema Software-Defined Vehicle angenähert hat, mit sehr unterschiedlichem Erfolg, würde man jetzt sagen. sind die dementsprechend gute Ansprechpartner, um Software für Defense auch zu Lösungen beizutragen. Mhm. Ja, und das Zweite, was ich sehe, du hast ja jetzt davon gesprochen, dass das alles ja kooperieren muss quasi, mhm. also verschiedene Systeme. Das ist ja ein Stolperstein, über den die deutsche Autoindustrie nie mhm. drüber gekommen ist oder insgesamt, weil jeder möchte ja unbedingt immer seine eigene Software und Elektronikarchitektur behalten. Also insofern ist die Autoindustrie jetzt ein guter Kandidat, um Softwarelösungen fürs Militär beizutragen.
Also mir ist jetzt in den 1,5 Jahren, in denen ich mich sowohl in den USA als auch in Deutschland mit dem Thema Verteidigung beschäftige, also wie gesagt in den USA zum Beispiel über das Brunswick-Projekt sind wir ins Gespräch mit der US Navy und mit Herstellern, die die US Navy beliefern, gekommen. Genauso auf deutscher Seite in diesen 1,5 Jahren ist mir nirgendwo auch nur eine einzige Autofirma begegnet.
Okay.
Spannend.
Ganz guter Hinweis auf die Erfolgsaussichten. Ja.
Okay. Ein großes Thema, was mich noch interessiert bei der ganzen Geschichte, auch weil es vielleicht Fragen aufwirft und wir dazu ja immer wieder Kommentare kriegen mit dem Thema Open Source, wo wir jetzt, wenn du hier bei uns warst, wie häufig darüber gesprochen haben, was für einen Stellenwert das haben sollte, haben kann und auch hat und wo vielleicht auch Vorurteile dem gegenüber liegen. Wir hatten es vorhin auch schon, der Gerd und ich, im Vorgespräch. Das Thema Open Source und Militär klingt jetzt für viele wahrscheinlich auch nicht im ersten Moment so ausschlaggebend. Mhm. Ich dachte auch, wie baut man so eine S-Bomb auf, also so eine Bill of Material, also in dem Fall Software Bill of Material, dass ich weiß, genau, woher kommt welche Library, woher kommt welcher Baustein, wie, stelle ich mir für eine Militäranwendung wiederum, wie vorhin auch schon gesagt, noch viel kritischer vor, dass ich ganz genau weiß, wer hat mir vielleicht irgendwann vor 15 Jahren irgendwo irgendwas reingefummelt. Wie löst man das auf in der ganzen Geschichte? Also für mich der aktuelle Fall war zum Beispiel diese Notepad-Geschichte, wo jemand in den Updater kürzlich was reingepackt hat. Das ist sehr technisch und sorry dafür. Aber in den regulären Update-Prozess hat jemand den Updater kompromittiert für ein ganz billiges Windows-Tool. Keine Ahnung, wann das passiert ist. Super crazy, völlig verrückt und hat System in Alarm gelegt aus einem Tool, das jeder zweite Coder irgendwie benutzt. Wie stellt man das sicher, dass das nicht mit einem Panzer passiert?
Ja. Also deine erste Frage war bezüglich Open Source.
Ja.
Open Source bedeutet, dass der komplette Quellcode offen ist und in der Regel auch, es gibt dann sogenannte permissible und non-permissible Open Source Lizenzen, in der Regel auch weiterverwendbar ist. Also ein einfaches Beispiel, ich gehe auf eine Website im Internet, beispielsweise bei GitHub und habe dann ein ROS Repository, also eine Sammlung von ROS-Code, kann mir die runterladen, kann die verwenden, darf die auch verändern und in meine Produkte einbauen. Das ist ein Beispiel für Open Source. Und genauso basiert ja unsere Software im Ursprung mal auf ROS. Wir als kommerzielle Firma liefern kein Open Source. Wir spielen zwar teilweise Software in Open Source zurück, wenn wir da einen Fehler finden. Fixen wir den Fehler in dieser Quelle. Das ist auch einer der riesen Vorteile von Open Source. Das heißt, es gibt Tausende, Zehntausende, im ROS-Fall Millionen von Nutzern, die diese Software verwenden, testen. Ist natürlich damit viel besser getestet als eine proprietäre Software, die in einer kleinen Firma entwickelt wird.
Mhm.
Und, das ist der andere Riesenvorteil von Open Source, die Architektur, die Schnittstellen, die Interaktion dieser Software mit anderer Software ist transparent, offen und kann sich somit als Standard entwickeln. Mhm. Ich habe also letztendlich ein offener Standard. Wir als Firma liefern kein Open Source, aber wir liefern quelloffene Software. Das heißt, unsere Kunden bekommen unseren Source Code geliefert, aber unter einer proprietären Lizenz. Das heißt, uns gehört die Software. Während man quelloffene, also Open Source in der Regel weiterverwenden darf.
Mhm.
So ist das mit unserer Software nicht. Aber wir liefern, wie gesagt, unseren Source Code zusammen mit den Executables, also mit den ausführbaren Dateien, an unsere Kunden, weil man nur so modernen Software entwickeln. Der Kunde sieht, was in der Funktion passiert, versteht die Funktion damit viel besser, kann viel effizienter seine Anwendungssoftware obendrauf entwickeln. Also Unterschied zwischen Open Source und Quelloffen.
Verstehe ich. Und jetzt aber kommen wir auf die Angreifbarkeit. Du hast gerade schon gesagt, ihr findet einen Fehler. Jetzt geht davon aus, wenn ihr einen Fehler findet, dann war es ein Fehler und ist nicht ein verkapptes Hintertürchen, das ihr mit einbaut. Weil ihr werdet ja trotzdem den Fehler mitfixen. Jetzt kommt irgendwie Unternehmen B und sagt, ich habe hier einen Fehler gefunden. Dann werdet ihr sagen, ah cool, danke, haben wir noch nicht gesehen, aber nehmen wir mit. Und das abzusichern, dass da nicht irgendwie ein Backdoor auf einmal mit drin ist. Wie löst man das und wie sicher kann man denn da sein, wenn man eben nicht mehr rein proprietär arbeitet? Wo ich immer weiß, mein Ding, da muss der bei mir gearbeitet haben und einen Fehler
gemacht. Genau, und der Unterschied ist ja genau, ich liefere dir ein Executable, in das du nicht reingucken kannst. Du bist jetzt Softwareentwickler bei Automotorsport. Ich liefere dir ein Executable, wo du nicht reingucken kannst. Du verwendest das weiter. Kannst dir letztendlich nicht sicher sein, dass da eine Backdoor drin ist. Du vertraust dann einfach hoffentlich oder vielleicht dem Hersteller. Während, wenn wir euch Software liefern würden, wir liefern euch Quellcode. Das heißt, ihr könnt in unseren Code reingucken. Genauso machen wir das mit Verteidigungskunden und Automobilherstellern. Das heißt, wir sind komplett offen, transparent, liefern jede Zeile Code. Das erhöht das Vertrauen und stellt natürlich Transparenz dar. Das ist noch keine Garantie, aber um Größenordnung besser als...
Mir geht es darum, ihr setzt ja auch auf eine offene Basis sozusagen. Und wenn in der offenen Basis, die ihr, du hast vor, was von, ich glaube 10% Rest ist dann noch da, aber wenn in diesen 10% ein Fehler gefunden würde von einem Unternehmen B, das B wie böse, und da wird irgendwas eingefügt, dann werdet ihr das ja auch bei euch mit reinnehmen im ersten Moment, weil ihr sagt, hey, das ist ja eine Verbesserung, dann wird irgendwas gefixt, was vorher doof war. Und wie kann man sich dann denn da sicher sein? Wie verrückt muss dieser Prozess im Aufwand sein, dass da nicht aus Versehen doch was passiert? Und wie, ich kam deswegen mit diesem Notepad-Beispiel, weil das ist ein Texteditor, das ist nix. Ja. Aber über irgend so ein Nebenbei-Ding wie den automatischen Updater wurde dieses und es ist auf in so vielen Systemen im Einsatz Notepad bei Programmierern, also wirklich da, wo ich dann auch skalierbaren Schaden anrichten kann. Und das fand ich einfach verrückt.
Da gibt es in der, das ist in der Tat eine Herausforderung, die hast du richtig erkannt. Es gibt bei uns, aber das ist auch Industriestandard, natürlich einen mehrstufigen Prozess dafür. Das geht erstens mal los, dass wir jede Zeile Code und Komponente Code, die wir von außen mit reinnehmen, und wie gesagt, das sind ja wie in jedem Auto heute auch, teilweise Dutzende bis Hunderte verschiedene Quellen. Wir implementieren ja nicht einen Bluetooth-Stack nach. Oder ein Wi-Fi-Stack, den gibt es einfach genauso für Video-Rendering. Gibt es fertige Bibliotheken, die das tun, die auch Open Source sind. Wir dokumentieren akribisch, welche Zeile Code von wo kommt. Wir können das auch nachvollziehen, das ist kryptografisch abgesichert. Wir haben einen Scan-Prozess, da kaufen wir kommerzielle Software für, die permanent sowohl unsere als auch reinkommende Software nach Lizenzverstößen, nach Vulnerabilities, also genau solchen entweder einfach existierenden Schwachstellen oder absichtlichen Hintertüren abscannt. Kann man kommerziell erwerben, tun wir natürlich auch. Und jede Zeile Code, die von extern bei uns reingenommen wird, wird natürlich nochmal von einem Entwickler gereviewt. Das muss ich jetzt so vorstellen, dass wir nicht blind Dutzende, Hunderte oder Tausende Zeilen von Codepaketen einfach so blind reinnehmen.
Ihr macht das nicht so wie ich mit meinem Windows-Update und klickt dann auf alles Update und dann kommt einfach alles rum, sondern ihr schaut euch jede Zeile an und guckt, macht die wirklich das, was ich gerne hätte.
Genau. Okay. Und das ist ja auch also bei der Entwicklung von funktional und cybersecure sicherer Software hast du immer ein letztendlich ein Dreigestirn. Du hast eine Anforderung. Anforderung bedeutet ein Requirement. Was soll dieses Codepaket tun? Dann hast du die Implementierung, die dann das implementiert, was sie tun soll. Dann gibt es einen Test, der abprüft, tut sie das wirklich? Also einfaches Beispiel, eine Funktion, die zwei Zahlen addiert. 2.2 muss 4 geben. Das prüft dieser Test. Dann gibt es die Anforderung, ich möchte zwei Zahlen addieren. Und dann gibt es, so wie wir unser System aufbauen, eine bidirektionale Traceability zwischen allen dreien. Das heißt, jede Zeile Code hat eine Anforderung, jede Anforderung hat eine Implementierung. Mhm. Jede Zeile Code wird getestet, jeder Test testet eine Zeile Code. Mhm. Und jede Anforderung hat einen Test und umgekehrt. Mhm. Und das machen wir anders als sagen wir mal, Hersteller, die viel mit Legacy-Systemen arbeiten, ist alle diese drei Dinge, Anforderung, Implementierung, Test, sind auch in einem System abgelegt. Das heißt, okay. Wenn sich eine Anforderung ändert, sehe ich das sofort und kann entsprechend Implementierung und Test nachziehen. In der Automobilindustrie ist es leider häufig noch der Fall, dass es einfach komplett getrennte Systeme sind, die natürlich auch dann schnell auseinanderlaufen.
Mhm. Ja klar, und dann halt auch eben dazu Fehler führen. Es geht, du hast vorhin auch schon angesprochen, da ist ein bisschen Druck drauf zeitlich. Mhm. Wie seht ihr denn oder wie siehst du denn diese Zeitschiene, die man da einhalten muss, gewollt ist und kann? Das sind ja auch so dann drei Dinge, die nicht unbedingt parallel laufen und gleich laufen.
Ja. Also ein bisschen Druck ist nett formuliert. Es gibt Bundeswehr-NATO-Ziele, die deutlich erhöhte Verteilungsfähigkeit in 3 Jahren zum Ziel haben. 3 Jahren ist für jede Industrie eine herausfordernde Zeitschiene. Das ist ja aber wieder genau ein Vorteil, eine Opportunity für uns, weil wir eben bestehende Softwarepakete haben, die wir nicht neu entwickeln müssen, die wir einfach anwenden können und adaptieren. Und weil wir diese modulare Architektur haben, auch modular einsetzen können und modular neu zusammenfügen können. Deshalb können wir innerhalb von Wochen liefern, wo andere Hersteller Jahre Entwicklung brauchen.
Was ja schön klingt, aber ist es dann auch tatsächlich, kann das so schnell rein? Wir sehen es ja beim Auto, haben wir es ganz oft gesehen, da war auch die Software ganz, ganz schnell da, aber dann tat sie noch nicht oder sie konnte einfach nicht implementiert werden, aus Gründen. Ich erinnere mich, wir hatten immer auch darüber berichtet, Gerd, um diesen, war es ein Flughafen? Wo diese ganzen ID3s standen, weil was noch nicht da war oder zumindest nicht geflasht werden konnte, aus Gründen, was auch immer das dann war. Aber ist der Drumherum-Prozess, der ja, wie wir schon besprochen haben, super langsam ist, überhaupt fähig, eure Geschwindigkeit oder die Geschwindigkeit da aufzunehmen? Also, oder ist es dann so ein,
Also die Herausforderung ist natürlich, dass es viele proprietäre geschlossene Systeme gibt, mit denen wir auf Datenebene sprechen müssen, wo wir erstmal diese Schnittstellen aufbrechen müssen. Das tun wir natürlich nicht selbst, das tun unsere Partner. Mhm. Wie du schon ansprachst, das ist ein gewisser Druck auf dem Kessel. Das heißt, es ist ein ungeheurer Bedarf da. Mhm. Und dieser Druck führt dann auch zu einer erhöhten Bereitschaft, genau das zu tun. Mhm. Und das passiert auch gerade. Wir haben da, und das Zweite, was du ansprachst, dass die Automobilhersteller teilweise große Schritte gemacht haben, diese dann aber nicht zu Ende gehen konnten. Wir haben da einen ganz tollen Partner, der hat es kürzlich sehr passend so beschrieben.
Du darfst auch keinen Namen nennen, also by the way.
Genau, das tue ich auch nicht.
Okay.
Aber der sagte, think big, start small. Das heißt, wir haben ein großes Ziel, nämlich diese Vernetzung, machen das aber in sehr kleinen Schritten und die dafür sehr schnell.
Okay. Wie siehst du die Chancen, das zumindest noch innerhalb der 3 Jahre an so einen Punkt zu kriegen, wo er sagt, ja, okay, da können wir jetzt mit weitermachen?
Also wir arbeiten in der Tat in viel kleineren Schritten als 3 Jahre. Wir fangen an, wenige Systeme effizient zu vernetzen und bauen das dann aus auf immer weitere Systeme. Ja. Auch wieder, da kommt der Vorteil rein, dass wir gerade für die Vernetzung, basierend auf den Automotive-Anforderungen, ein ungeheuer modulares System entwickelt haben. Zurückkommt aufs autonome Fahren, war ja die Anforderung, ich habe jetzt schlagartig statt einen Radar für mein ACC und eine Kamera für meine Spurhaltung auf einmal 12 Kameras ums Fahrzeug rum in hoher Auflösung fürs autonome Fahren, dann habe ich eine Rundumsicht mit Radare, habe ich Ultraschall, habe ich GPS und so weiter. Aus dieser Anforderung heraus haben wir eine Datenkommunikationsmittelware entwickelt, die mit Dutzenden bis Hunderten von Gigabit pro Sekunde Datendurchfluss arbeiten kann, bei kleinsten Latenzzeiten letztendlich nur begrenzt durch die Menge an Speicher, die ich im Fahrzeugrechner habe. Die kann ich natürlich, wenn ich mehr Kameras dazu nehme, auch ausbauen. Und dann haben wir ein System entwickelt, wo wir sehr modular neue Datenbusse sehr, sehr schnell dran bauen können. Mhm. Also einer fürs Bezahlsystem, einer für den Videostream, einer fürs Routing, was alles unterschiedliche Protokolle sind, die aber alle auf den gleichen Datenbackbone zugreifen können, der höchst performant ist. Mhm. Genau das gleiche Konzept wenden wir jetzt auf die Militäranforderungen an.
Mhm. Und damit könnt ihr dann zumindest im Kleinen mal überall so Trittsteine setzen und ihr hofft, dass ihr dann das auch ausdehnen könnt auf Gesamtsysteme. Und sind die 3 Jahre da irgendwie realistisch oder muss man da abwinken und sagen, es wird mindestens x Jahre dauern?
Also wir brauchen natürlich und kriegen die auch die organisatorische Führung und dieses Aufbrechen dieser Schnittstellen durch die Anwender.
Mhm.
Aber 3 Jahre sind natürlich herausfordernd, aber absolut machbar.
Okay. Mhm.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, wenn jetzt die Autozulieferer und Hersteller sich mehr diesem Rüstungsthema annähern, dann hat es ja nicht nur Folgen darüber, dass die vielleicht auf einem anderen Zweig noch Geld verdienen, sondern die kommen ja auch in ein anderes, also werden anders betrachtet als Unternehmen. Und wir haben jetzt auch aus dem Anfängen, zumindest habe ich da noch sehr präsent, dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, das Thema Dual-Use-Güter, wo dann irgendwelche Kühlschränke importiert wurden, weil die irgendwelche Chips haben, die man für irgendwas anderes Zweck anfangen konnte. Wie schätzt du denn da diesen Impact ein auf diese Mobilitätsfirmen im weitesten Sinne, sei es die Autohersteller, irgendwie ein VW, der ich glaube Rheinmetall hat irgendwie angefragt, ob man ein Werk in Osnabrück oder wurde zumindest mal ins Gespräch gebracht, da sich holen könnte. VW hat ja Überkapazitäten an einigen Stellen, um dafür für Rheinmetall was zu bauen. Wenn das dann Dual-Use-Güterhersteller werden, dann kriegen die ja auch ganz schnell auf anderen Ebenen Probleme, weil dann sind die nicht mehr so einfach als Exporteur dort oder als Importeur dort gerne gelitten. Wie siehst du das denn auch? Oder siehst du da auch für euch jetzt schon irgendeinen Punkt, wo du sagst, da müssen wir echt aufpassen, weil der Kunde, das Land, die Nation, die findet es nicht so witzig, wenn wir sell und jenes tun.
Ich bin jetzt weder Fertigungsexperte für Militär, Güter noch für Automobilindustrie. Ich kann aber auch das Ganze aus der Software-Seite.
Genau, ich meine, bei euch wird es ja nichts anderes sein, dass die sagen, wenn ihr da hinliefert, dürft ihr da nicht mehr hinliefern.
Also wir sehen vor allem aus Deutschland, aus Europa kommend, die Anforderungen basierend auf dem Souveränitätsgedanken, die komplette Handlungsfähigkeit und damit auf uns bezogen auch die Software und die Softwareimplementierung im Land zu haben, frei von Einflüssen, die von außen kommen. Genau das tun wir auch.
Das heißt, ihr müsst in München auch Coder sitzen haben, die Zeilen schreiben. Die dürft ihr nicht über die USA quasi zuschieben.
Ich kann nicht sagen, dass wir das nicht dürfen, aber das ist genau das, was wir tun.
Okay.
Wir halten die Software für Deutschland in Zukunft in Deutschland und auch die Implementierung in Deutschland und gewährleisten die auch mit Mitarbeitern aus der EU.
Okay, das heißt,
wir trennen die zukünftige Software für Defense-Kunden in Europa von der in anderen Ländern.
Und ist es auch eine Anforderung gewesen, dass ihr das tut?
Bisher keine harte Anforderung, aber ableitbar aus den öffentlichen Dokumenten der Regierung, der Bundeswehr, völlig vorhersehbar. Aber aus meiner Sicht als Deutscher auch völlig richtig. Ich will im Land die Kontrolle über meine Software, über meine Systeme und damit auch über meine Software haben. Ich erinnere mich, so Größenordnung vor einem halben Jahr war durch eine vielleicht flapsige, vielleicht ernst gemeinte Bemerkung des amerikanischen Präsidenten, er könnte sich ja noch überlegen, ob in Zukunft Software-Updates für die F-35 Kampfflugzeuge, die viele europäische Länder auch gesourced haben, kommen würden. Das hat natürlich logischerweise zu einer Gegenreaktion geführt, die jetzt genau das sagt. Souveränität im Land. Ich habe die Kontrolle über meine Systeme und damit ganz konkret auch die Kontrolle über meine Software. Wenn wir die liefern, müssen wir das natürlich im Land tun.
Aber ist genau darauf wollte ich hinaus, aber kommen wir da nicht an den Punkt, dass wir diese ganze, das, was die Autoindustrie ja groß gemacht hat, dieses Exportieren, dieses, ich habe einen Ort und von dem aus gehe ich in die Welt, dass das ja eigentlich auch der Kern und das, vielleicht das Fundes, das die Autoindustrie hat, dass sie so vernetzt sein kann und so überall hin reinarbeiten kann, dass das genau der Gegenpart ist, den sie bei den militären Forderungen gar nicht haben kann und darf, weil sich das ausschließt.
Ja.
Weil,
also das ist ja weniger eine Militäranforderung als eine gesellschaftliche, politische gesellschaftliche und in der Konsequenz politische Anforderung, dass sich die Souveränität als Deutschland in Zukunft in meinem Land haben möchte und die Abhängigkeit von anderen Ländern reduzieren möchte. Die Auswirkung ist dann natürlich, dass die IP und konkret bei Software auch die Softwareimplementierung im Land sitzt.
Da würde jetzt, wenn man jetzt VW, die mit Rivian Partnern, wo du ja vorher gesagt hast, gute Softwarearchitektur grundsätzlich, sieht auch spannend aus, das System. Also von daher kann man es ja VW nur wünschen, dass sie davon profitieren können, aber unter dem Aspekt ist es natürlich eher schwierig. Also
ja. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass in absehbarer Zeit eine bei Rivian in Palo Alto entwickelte Software an eine Bundeswehr verkauft wird. Die ist optimiert auf Straßenfahrzeuge und der Markt ist groß genug.
Ja, aber es ist jetzt, also geopolitisch kann man das ja auch so sehen, dass es durchaus kritisch ist, wenn ein so großer Bestandteil Software-Defined Vehicle quasi aus Amerika kommt für einen deutschen, europäischen Hersteller. Weil es gibt ja schon auch große Trennungen zwischen den Marktbereichen. Also man macht in China ja komplett andere abgekoppelte Softwareentwicklung, in Europa wieder und noch hängen aber USA und Europa eben zusammen. Also könnte das perspektivisch auch eine Anforderung sein, dass wir wirklich auch in dem Bereich, wir haben es ja vorher angesprochen, hybride Kriegsführung und zivile Ziele dafür, dass wir da auch strengere Regeln bekommen?
Also die Regeln gibt es ja, das Regelwerk heute ist ja global schon sehr komplex. Es gibt zivile Import-Export-Regularien, die wir erfüllen müssen. Es gibt verteidigungsbezogene Import-Export-Regularien, sobald eine Software im Verteidigungssystem eingesetzt wird. Genauso gibt es in den USA seit kurzem ein Gesetz, welches den vernetzten und automatisierten Fahrzeugen, was in Zukunft ziemlich alle Fahrzeuge sind, die Verwendung von Hardware- und Softwarekomponenten aus China nicht mehr erlaubt. Ja. Macht ja auch Sinn. Ein Fahrzeug mit jeder Menge Kameras, die durch die Gegend fahren, soll vielleicht nicht in ein Land funken, mit dem ich gerade nicht in besten Beziehungen stehe.
Ja.
Und das wird natürlich dadurch, dass sich die Kontinente gerade ein bisschen abkapseln, diese Regularien werden zunehmen. Ich habe auch schon Anfragen, ich habe eigentlich was ganz anderes gesucht, Anfragen der deutschen Opposition an die Regierung gesehen, die fragen, ob sie denn eigentlich weiß, welche Software in welchem Fahrzeug läuft und wo die hinfunkt. Die Antwort habe ich noch nicht gesehen, bin ich mal gespannt. Aber das sind natürlich aus gesellschaftlicher und geopolitischer Sicht alles berechtigte Forderungen. Ich will die Souveränität über mein Land und damit auch über meine Daten und über meine Infrastruktur behalten. Ich lese im Moment täglich in der Zeitung, von wo Drohnen über welche Installationen in Deutschland fliegen. Und kürzlich, also gestern oder vorgestern, habe ich auch einen Artikel gelesen, dass sie von russischen Schiffen, die gezielt, also Frachtschiffe, die gezielt irgendwo vor der Küste platziert werden, haben gerade Journalisten rausgefunden, dann gezielt über Militärinstallationen fliegen. Das heißt, wir sind da schon in dieser hybriden Situation, dass es Attacken auf die Infrastrukturen gibt. Auch elektronisch und natürlich in dem Fall auch, ist ja klar, damit erstellst du Karten und guckst, was so ist. Das kannst du natürlich mit Straßenfahrzeugen genauso, wenn du Zugriff auf die Sensordaten hast.
Also wenn man es aus der Perspektive sieht, dann müsste man ja eigentlich sagen, statt dass VW sich bei Rivian quasi Software besorgt, hätte man auf eine stärkere Kooperation der europäischen Hersteller untereinander für all diese Themen suchen müssen. Und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, warum kriegt es eigentlich die Autoindustrie nicht hin, auf den eigentlich nicht unterscheidenden Ebenen von Softwareentwicklung zu kooperieren, sodass alle davon profitieren. Und jetzt kommt noch dieser geopolitische Aspekt dazu. Könnte das durch die Hintertür dann mal endlich zu dem erstrebenswerten Zustand der Kooperation in Europa führen?
Das wäre natürlich toll, aber ich glaube jetzt nicht, dass Volkswagen bei der Entscheidung, mit Rivian an Software zu arbeiten, den Verteidigungsaspekt im Blick hatte.
Mhm.
Aber wie gesagt, der Stretch, Volkswagen, Straßenfahrzeuge und Software dafür dann auf die Militäranwendungen zu übertragen, ist schon ziemlich groß.
Ja.
Ich glaube, in dem Fall ist der Dual-Use-Aspekt eher ein anderer.
Mhm.
Zivile Straßenfahrzeuge werden natürlich auch bei der Bundeswehr eingesetzt. Es gibt einen riesigen Fuhrpark. Und in Zukunft haben die Fahrzeuge auch Sensoren. Die können natürlich dann auch Software erfassen. Genauso, also wenn ich 20 Jahre, 30 Jahre zurückdenke, ein Anlasser, den ein Zulieferer baut, geht sowohl in den Militär-LKW als auch in den zivilen LKW.
Mhm.
Da hast du Dual-Use ja immer schon gehabt. Der Übergang ist jetzt nur, dass du eben vernetzte Systeme hast, Software-Systeme hast, Sensoren hast, wo du diesen zusätzlichen, sowohl funktionalen als auch Cyber-Security-Aspekt hast, über diese Vernetzung und über die Sensordatenerfassung.
Mhm.
Ja, wo du das gerade ansprichst, da komm ich gerade letztes Jahr auf dem CCC diese schöne Auswertung, wie VW diesen Hack hatte, also CCC, also kurz nach Weihnachten irgendwann, wurde fertig, ich glaube, Flipke war das, die Daten angeschaut haben, wo sich denn welche Autos wie bewegen und auch nicht, weil ich glaube, immer die 5 letzten oder 30 letzten Standorte du hast auslesen können, dann konntest du halt genau sehen, spezielle Fahrzeuge wie wo waren, wo denn der Parkplatz von welchem Militär wie wo sich also ganz gruselig, weil die halt ganz normale PKW nutzen, wie du schon sagst, und eben nicht nur mit Panzerbrötchen holen.
Das ist leider bei vernetzten Systemen gibt es diese Schwachstellen immer wieder, teilweise auch einfach Dinge, die über die gar keiner nachgedacht hat. Ich kann mich erinnern, ein paar Jahre zurückgehend gab es mal eine Veröffentlichung, die festgestellt hat, dass es war noch vor der Zeit von Apple Watches, dass irgendwelche Smart Armbänder, die Fitness tracken, von US-Soldaten verwendet wurden, die auch die Position aufzeichnen. Die haben dann natürlich die tägliche Joggingroute aufgezeichnet. Und letztendlich konnte man über die Joggingrouten dann nachvollziehen, wo im Ausland US nicht dokumentierte oder vielleicht zumindest nicht öffentliche Militärbasen sich befanden, weil die immer schön genau am äußeren Rand entlang gedockt sind. Das ist letztendlich eine Endverbrauch-Consumer-Device, die Daten erfasst, Daten in die Cloud ablegt. Und dort gibt es leider immer wieder Schwachstellen, die ausgenutzt werden, wo dann solche Daten rauskommen.
Hm. Mhm. Das heißt, sowas müsste man eigentlich mit der grundsätzlichen Security-Auslegung von all diesen Produkten eben abfedern und schauen, dass da keine Löcher entstehen. Was schwierig ist, aber.
Genau.
Schwierig bis unerreichbar.
Er
darf kein Privatleben mehr haben dann in dem Moment, weil er wird halt eine Uhr haben oder er wird halt irgendwie ein Handy haben.
Aber das kann ich einfach über Prozesse lösen. Also wenn wir sowohl bei US-Installationen als auch bei deutschen in gesicherten Bereich gehen, legst du alle Connected Devices vorher ab.
Mhm. An vielen Stellen wenn es dann so wirklich reingeht, aber wenn es um Lokalisierungsebenen geht, ist man, glaube ich, da schwer mit bei, weil die da immer irgendwie hinfahren werden. Die werden immer irgendwie mit ihrer Uhr da hinfahren. Bist jetzt hier, ist ja auch nicht irgendwo unterwegs abgelegt oder zu Hause gelassen, weil du jetzt, keine Ahnung ob und wie, noch einen Termin im Ministerium hast die Woche. Was weiß ich, machst du ja auch nicht, dass du dir nicht zu Hause lässt.
Da gibt es sicherlich auf vielen Ebenen Nachholbedarf, aber genau da sind wir. Ich meine, es gibt da dann so Extremfälle, da kann man dann immer gut dran sehen, wo es mal hingehen wird. Ich habe kürzlich gelesen, dass als eine deutsche Regierungsdelegation in China war, wurden alle Connected Devices im Flugzeug gelassen, in einem verschlossenen, funkdichten Behälter. Und die sie mit rausgenommen haben, die dafür temporär ausgegeben wurden, wurden danach vernichtet. Ja. Macht total Sinn. Ich habe noch mal diese Schwachstellen in meinen Systemen. Ich bewege mich in einen Bereich, der aus Cybersecurity-Sicht nicht mehr abgesichert ist.
Ja.
Und dann muss ich eben Maßnahmen treffen, um mit dieser Situation umzugehen.
Mhm. Nochmal zurück auf die Autoindustrie. Ist die Autoindustrie dafür, für diese Anforderungen wirklich gewappnet, damit zu spielen in diesem Game? Oder ist es nicht doch am Ende eine Nummer zu krass, weil sie dann doch zu schnell auf Skalierung immer setzen?
Mhm.
weil sie halt Geld verdienen wollen und müssen und andere Preisschilder um ihre Sachen hängen als in Rheinmetall, als Beispiel. Also ist ja so. Und wenn, wie siehst du da die Szenarien in, keine Ahnung, in 5 Jahren, 6 Jahren, 4 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, sagen wir 2030, 4 Jahre, wenn wir hier veröffentlichen. Wie siehst du da das Szenario dann am Ende?
Also die Skalierung der Automotive Hardware als Zulieferer von Rüstungsfirmen, das überlasse ich den Experten. Da bin
ja, aber auch von Softwarekomponenten oder auch von diesen Kombinationen. Am Ende muss die Kamera für ein automatisiert fahrendes Auto nicht anders sein, wie die für ein Transportlogistik-Element oder für, bei einer Drohne muss sie vielleicht noch leichter sein, aber von der Grundidee, von der Software, von der Ansteuerung, von den Prozessen ist es ja same. Habe ich zumindest so verstanden.
Ja, wobei die Automobilindustrie ja heute keine eigenen Kameras mehr baut. Die verwenden Kameras, die mal für Consumer, also für Endverbraucher-Devices gebaut wurden. Die haben dann einen etwas weiteren Temperaturbereich. Die werden dann ja in Autos nur noch eingebaut.
Ja.
Die Verwendung von proprietär entwickelten Softwaremodulen, so wie das die Hersteller für ihre eigenen Fahrzeuge tun. Die Übertragung dieser Module modular auf Verteidigungsanwendungen sehe ich nicht in den nächsten 4 Jahren. Okay. Da kommen dann Spezialfirmen wie wir rein, die auf Softwareanwendungen spezialisiert sind, die heute schon eine modulare, domänenübergreifende Lösung haben, die wir sehr, sehr leicht adaptieren können.
Okay.
Also nein, Luca.
Das war ein nettes Nein.
Ich versuch's ja immer wieder. Wie groß siehst du dann bei euch den Stellenwert von dem Defense-Bereich im Vergleich jetzt vielleicht auch zu Auto oder Robotics, was ihr ja auch macht? Wird das groß, wichtig, Hauptziel werden?
Sehr stark wachsend. Momentan natürlich noch klein, aber die Bedarfsanfragen aus dem Markt sind sehr stark wachsend. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in kürzester Zeit ein großer Geschäftszweig für uns werden wird.
Und wie schützt ihr euch davor dann nicht irgendwie, dass es dann doch nur so ein Hype wird und so ein kurzes Aufflammen, das dann wieder in sich zusammenfällt?
Naja, wenn du
ihr seid ja trotz allem noch ein junges, kein Daimler großes Unternehmen, sondern ein kleineres Unternehmen.
Ja.
Mit so Militäranforderungen stelle ich mir vor, braucht man dann plötzlich ganz viele Leute und dann wird man ganz schnell Durchlauferhitze.
Ob wir dafür wirklich so viele Leute brauchen, glaube ich nicht.
Okay.
Das ist ja wieder eine Frage, wie entwickelt man Software richtig? Und richtige Software, da haben wir auch schon mal drüber geredet, braucht eben nicht viele Leute, braucht die richtigen Leute. Brauchst dann natürlich, wir nennen das Forward Deployed Engineers, also Ingenieure, die dann beim Kunden das Ganze auf die Kundenanforderungen nochmal anpassen und tunen. Aber auch da ist der Ansatz, den ich in der Automobilindustrie gesehen habe, das mit Outsourcen in Niedriglohnländer, wo dann die Software-Adaption durch Masse und nicht durch Klasse gelöst wird, ist nicht unser Vorgehen. Wir machen das dann eher mit wenigen, auch hochqualifizierten Leuten, die genauso qualifiziert sind wie unsere Plattformingenieure. Natürlich pro Person teurer, brauchen aber viel weniger, sind dadurch viel effizienter und auch schneller und machen das dann beim Kunden mit dem Kunden. In dem Fall ist es dann halt auch ein Verteidigungskunde.
Und zum Schluss noch die moralische Keule, die muss ich stellen an der Stelle. War das für dich oder ist es für dich ein Problem oder war es für dich mal eins zu sagen, du machst in diesem Defense-Feld, spielst du überhaupt mit? Es gibt ja auch so Kriegsdienstverweigerer Menschen, die sagen, meine ich, weil völlig falsch alles.
Für mich persönlich nein. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, auch die Mitarbeiter in der Firma.
Dann war das für deine Mitarbeiter? Hast du da Themen gehabt?
Bisher nicht, kann natürlich noch kommen. Aber ich hoffe, dass da jeder weltoffen ist und vor die Tür guckt und Russland wird sich nicht davon beeindrucken lassen, wenn ich jetzt hier sage, ich möchte aber keine Verteidigungssysteme entwickeln und trotzdem im Frieden leben, was ich ja will. Die Wahl habe ich einfach nicht. Das ist für mich nicht nur ein Problem, eigentlich auch eine Aufgabe, eine Verpflichtung.
Alles klar. Dann war es das auch schon. Wir sind bei wieder etwas über der Zeit. Aber Jan, du musst, glaube ich, auch gleich zum Flughafen. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank für die Insights. An euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Gerne dich natürlich auch. Und dann sage ich vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Vielen Dank.
Ja, danke, dass ich nochmal da sein dürfte.